Wir reden über die hitzige Debatte rund um einen möglichen Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dann geht es aber auch um die erneute Ablehnung vom Beitritt zum UNO-Migrationspakt. Und natürlich reden wir auch über ein politisches Dauerthema, nämlich die Individualbesteuerung. Bei mir zu Gast sind die beiden Zürcher Ständeräte, Tiana Moser von der GLP und Daniel Josic von der SP. Ich begrüße Sie zum Konkret mit dem Rückblick zu der Herbstsession. Ja, und da gibt es natürlich einiges zu diskutieren. Bevor wir jetzt aber einsteigen, gleich müssen wir noch schnell auf die Abstimmungen eingehen. Ein wuchtiges Nein für die beiden grossen eidgenössischen Vorlagen. Nein zu der BVG-Reform, aber auch Nein zu der Biodiversitätsinitiative. Vielleicht gerade zuerst zum BVG, Tiana Moser. Haben Sie die Ablehnung mit dieser Deutlichkeit erwartet?
Nein, mit dieser Deutlichkeit habe ich es nicht erwartet. Und es ist natürlich enttäuschend auf der Ebene, dass ich ja das befürwortet habe. Es macht mich aber schon auch ein Stück weit nachdenklich, weil einfach die Ablehnung sehr hoch ist. Sehr hoch für eine Vorlage, wo man sehr lang parteiübergreifend daran gearbeitet hat, wo man meiner Meinung nach auch es wichtig gewesen wäre, dass man nach 20 Jahren mal eine Reform erreicht in der Altersvorsorge im BVG, wo ein Stück weit auch der heutigen Lebenssituation, man hat ja eigentlich wollen, die Frauen besser stellen, Teilzeitarbeitende besser stellen. Das hat jetzt nicht überzeugt von der Bevölkerung, es ist nicht gelungen. Und es steht jetzt stark im Raum, kann es überhaupt eine Reform geben, die kann gelingen? Wie muss man eine Reform überhaupt machen, dass man vor der Bevölkerung eine Mehrheit bekommt? Und ich finde, es war auch ein institutionenkritischer Entscheid. Also es ist schon die Frage, wie viel, wo mangelt es auch an Vertrauen bei der Bevölkerung eben an die Entscheidungsträger in der Altersvorsorge?
Das wuchtiges Nein. Viele sagen, es hat einen Grund gehabt, dass vorher auch noch der Zahlensalat war mit der AHV, dass eben genau das, was Tiana muss, das Vertrauen in das, was dann auch vielleicht prognostiziert wird, ein bisschen verloren gegangen ist. Aber gleich die Deutlichkeit für so ein wichtiges Instrument wie die Altersvorsorge, macht einem das Sorgen?
Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Weil ich glaube einfach, es ist auf der einen Seite schön, dass wir eine direkte Demokratie haben, aber es ist auf der anderen Seite schwierig mit so komplexen Vorlagen, weil es gibt viele Leute, die es nicht verstehen und dann sagen, ich sage einfach nein, wenn ich es nicht verstehe. Und das Zweite ist, dass man halt immer irgendein Haar in der Suppe findet, oder? Und dann kann man lange über das diskutieren. Und von dem her ist schon Gefahr, dass man halt so ein Projekt wirklich fast nicht mehr durchbringt, oder? In der heutigen Zeit. Und das finde ich schon etwas, was mir ein bisschen Sorgen macht. Ja.
Muss sich Politik ein Stück weit auch den Vorwurf gefallen lassen, dass ja, komplexe Vorlagen, die hat es früher aber auch schon gegeben, vielleicht nicht in dieser Serie, aber es hat auch früher schon komplexe Vorlagen gegeben, dass man es einfach nicht fertig bringt, sie so weit runterzubrechen, dass die Leute sie halt auch verstehen?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, jetzt ist zum Beispiel so eine BVG-Vorlage, also ich meine, wir haben uns ja stundenlang damit beschäftigt, aber ich würde jetzt nicht wirklich sagen, dass ich es wirklich in der Praxis auch verstanden hätte. Also ich habe Anfragen bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, ich bin in dieser und dieser Situation, was heisst das jetzt für mich? Ich konnte das nicht können beantworten. Das heisst, es ist wirklich sehr komplex und in der heutigen Zeit, man ist ja selten in einer Sendung, wo man 10 Minuten über ein Thema reden. Normalerweise hat man 20 Sekunden irgendwo. Und von dem her, und Schweizerinnen und Schweizer neigen ein bisschen dazu, ich kritisiere das nicht, aber so nach dem Motto, wenn ich es nicht verstehe, sage ich zur Sicherheit einmal nein. Oder? Und von dem her ist es schwierig, so komplexe Vorlagen noch durchs Volk zu bringen.
Und es ist auch, oder, also es ist ja, sage ich mal, der Abstimmungskampf ist ja sehr polarisiert geführt worden und auch schon meiner Meinung nach immer im Graubereich von dem, was noch stimmt oder nicht. Und dann sind wirklich noch die Zahlenfragen im Sommer, quasi wegen der AHV. Und was man halt schon weiss, auch von anderen Abstimmungen, die auch komplex sind, selbstverständlich, wenn es Verunsicherung, also es ist eine Reform, und es hat eine grosse Verunsicherung gegeben um einen Reformschritt herum. Und dann ist halt im Zweifelsfall das Nein einfach näher, oder? Und Ja, ich mache mir einfach Sorgen, oder? Was auch immer ist bei der BVG-Vorlage. Ein Teil von der Komplexität ist ja auch nicht nur quasi das Übersetzen in einem Abstimmungskampf, sondern die Ausarbeitung im Parlament. Und ich habe jetzt doch mehrere Ausarbeitungen begleitet, noch als Fraktionspräsidentin, vorher im Nationalrat. Und es geht lang, bis Parlamentarier anfangs Legislatur sich eingeschafft haben auf das Dossier. Und bis es dann vor die Bevölkerung kommt, hat man dann noch die Schwierigkeit, dass teilweise gewisse Parlamentarier, die auch als Übersetzungspersonen in dem Sinne dienen, gar nicht mehr dabei sind. Das haben wir jetzt in dem Fall auch klassisch gehabt, dass es einfach wie eine lange Phase ist von Ausarbeitung und nachher Abstimmung. Und das macht für das Projekt in diesem Ausmaß sehr anspruchsvoll. Ich bin aber einverstanden, dass es teilweise auch, gerade Steuervorlagen haben wir in der Vergangenheit, die sehr komplex waren und die Bevölkerung aber nachher eben das Institutionenvertrauen hat, dass das jetzt eine richtige und wichtige Lösung ist für unser Land. Und dann hat es gleich ein Ja gegeben. Also von dem her hat es eben schon ein bisschen die Institutionenkritik, die auch ein bisschen Sorgen macht, ist dabei.
Gut, machen wir einen Gump und kommen zurück in die Session. Vielleicht gerade zum Erklären auch am Anfang. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Schweiz am 9. April verurteilt, weil sie ältere Frauen zu wenig vor den Auswirkungen durch den Klimawandel schützt. Sie haben an dieser Stelle gesagt, Daniel Josic, Richterinnen und Richter müssen Gesetze interpretieren, aber keine eigene machen. Haben sie es dann in dem Fall aus Ihrer Sicht eben gemacht?
Ja, definitiv. Oder wenn man kann ja einfach jetzt das Gesetz anschauen, Artikel 8 von der Menschenrechtskonvention sagt, man hat das Recht auf Familienleben. Und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, das heisst, man hat das Recht auf ökologische Politik. Und ich meine, inhaltlich würde ich dem absolut zustimmen. Oder? Die Kritik ist, die Schweiz macht zu wenig gegen den Klimawandel. Bin ich absolut gleicher Meinung. Aber das sind demokratische Prozesse, die wir im Parlament und mit der Bevölkerung aushandeln müssen. Wie schnell machen wir das? Wir haben über CO2-Gesetze abgestimmt. Zuerst war es ein Nein, nachher ein Ja und so weiter. Und das kann nicht ein europäischer Gerichtshof sein, der das macht. Und was mich so aufgeregt hat an diesem Urteil, ist, dass ich der Meinung bin, dass das eben die Akzeptanz von einem internationalen Gericht eben schwächt. Oder? Das ist genau das, was passiert ist. Oder? Es hat ja den Antrag gegeben, dass man aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austritt. Und der ist nicht durchgekommen, jetzt nicht durchgekommen. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn der Gerichtshof so weitermacht, dann wird die Abstimmung anders herauskommen. Und darum haben wir auch jetzt da klar am Bundesrat den Auftrag gegeben, dass er im Ministerrat auf Straßburg muss gehen und dort sagen, das muss sich ändern.
Diana Moser, erklärt wird der Entscheid damit, dass er sich auf das Pariser Klimaabkommen abstützt. Kritiker lassen das Argument nicht gelten. Sie auch nicht.
Also ich habe auch meine Vorbehalte gegenüber dem Entscheid vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Ich finde, der löst viele Fragen aus und auch ein Stirnrunzeln in dem Sinn. Wo ich eine Differenz habe, ist es richtig, dass wir als Parlament, jetzt im Ständerat und im Nationalrat, als Legislative den Gerichtshof kritisieren. Führt das zu einer Stärkung oder zu einer Schwächung? Und Daniel Josic sagt, wir stärken in dem Sinn ja, den Gerichtshof, weil wir ihn auf seine Kernaufgaben zurückzwingen wollen oder ihn erinnern wollen, was eigentlich seine Kernaufgabe ist. Ich mache mir Sorgen, ich habe die Entscheidung abgelehnt. Ich habe selbstverständlich den Austritt abgelehnt, der ist von der SVP beantragt worden. Und auch jetzt die Vorstöße, die das dem Bundesrat den Auftrag geben will, ich glaube, die Gerichte müssen so weit wie möglich einfach unabhängig sein. Das ist Teil von unserem rechtsstaatlichen System, auch wenn das selbstverständlich jetzt auf europäischer Ebene ist. Aber das ist Teil vom Naturell von unserem rechtsstaatlichen Konstrukt, dass es eine Unabhängigkeit gibt. Und es gibt auch Bundesgerichtsentscheide, die mich stören, wo ich nicht einverstanden bin. Und ich finde, es ist nicht an der Legislative, jetzt einfach da quasi eine Kritik anzubringen. Das schwächt das System. Das ist auch das, was man leider auch kennt von autokratischen Länder, wo natürlich dann, also abgesehen davon hat auch unsere rechte Partei im Land, also die SVP, hat auch so Tendenzen, dass sie ja die Richter kritisieren, wenn sie Entscheide fällen, die nicht in ihrem Sinn sind. Und ich glaube, dort ist einfach die Differenz bei der Einschätzung, dass ich das Gefühl habe, es ist eine Gefahr, dass auch wenn man jetzt unzufrieden ist oder findet, es gibt Fragezeichen, dass man dann den Gerichtshof schwächt. Weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige zivilisatorische Errungenheit. Also das ist ein grosser Schritt auch, dass man den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof hat, wo eben das Individuum auch für seine Rechte, einfordern kann. Und es ist beunruhigend, wenn man da eine Schwächung herbeiführen
würde. Erklären Sie uns als Nicht-Juristen, also warum geht die Argumentation mit dem Pariser Klimaabkommen, warum geht die eben nicht auf?
Weil die Europäische Menschenrechtskonvention, oder die ist geschaffen worden und darum ist sie eine Errungenschaft, weil man gesagt hat, man tut ganz bestimmte Grundnormen tut man festhalten. Man darf einen Menschen nicht foltern. Man hat freie Meinungsäußerung, man hat das Recht auf Familienleben und so weiter, Religionsfreiheit. Und da hat man sich auf diese Punkte geeinigt und hat praktisch alle europäischen Staaten können dort hineinnehmen, weil man gesagt hat, hört, das kann man nur einstimmig ändern. Das heisst, die müssen keine Angst haben, da wird nicht plötzlich irgendetwas noch reingenommen, wo ihr nicht wollt, sondern das sind die Grundrechte und die schützen wir. Das heisst nicht, dass ein Mensch nicht noch mehr hat, aber das ist einmal das, was man das Fundament...
Wenn wir noch mehr wollen, müssten alle sagen ja.
Richtig. Und jetzt, das findet natürlich nie statt, oder? Und jetzt hat der Europäische Gerichtshof hat einfach gesagt, dann machen wir das halt allein. Und darum sage ich, Gewaltentrennung existiert nicht auf einer Seite allein. Natürlich, wir kritisieren nie Gericht als Parlament. Aber wenn ein Gericht sich in dem Bereich befindet, wo wir sind und Gewaltentrennung verstoßt und selber Gesetz macht, ist es unsere Aufgabe, unser Teil zu verteidigen.
Also
und das
Kompetenz
Klimaabkommen, zum Ihnen sagen, das Klimaabkommen. Oder wenn Sie können nicht einfach alles mit Ihnen interpretieren. Und wir werden das beim nächsten Thema nachher sehen. Der Migrationspakt ist abgelehnt worden. Warum? Oder? Wir haben argumentiert, aber der Migrationspakt ist unverbindlich. Das sagt ja gar nichts und das sind ja nur ein paar Grundprinzipien. Und die ihn abgelehnt haben, haben gesagt, ja, wissen wir, was der Europäische Gerichtshof mit dem Klimapakt macht? Plötzlich kommt der Europäische Gerichtshof und sagt, ja, der Klimapakt, da nehmen wir jetzt auch noch mit rein. Das geht nicht.
Also, Sie sagen eigentlich, dass der Gerichtshof Kompetenzen überschritten hat, seine
also,
Kompetenzen.
Definitiv. Ich glaube, das stellt nicht einmal der Gerichtshof in Frage.
Okay.
Also, der Gerichtshof sagt einfach, er ist einfach gekommen und hat gesagt, ja, die Europäische Menschenrechtskonvention betrachten wir als, wie er sagt, Lebensinstrument. Das heisst, das tut sich jetzt einfach weiterentwickeln und wir Richter tun das weiterentwickeln. Das ist ungefähr so, wie wenn wir das Zivilgesetzbuch aus dem frühen 20. Jahrhundert einfach stehen lassen und sagen, das Parlament ändert nichts mehr, das Bundesgericht wird das einfach weiterentwickeln.
Aber das ist, könnte man jetzt sagen, zugunsten des Gerichts muss halt die Justiz einspringen, wenn die Politik vermeintlich zu wenig macht?
Nein, das geht doch nicht. Oder? Das ist Primat von der Politik. Oder? Das ist, wir diskutieren ja, seit 1992 gibt es Klimakonferenzen, international. Ich weiß nicht, wie viel jetzt stattfindet das Jahr. Aber seit 1992. Und dort ringt man um Lösungen. Und innerstaatlich müssen die Lösungen umgesetzt werden in einem demokratischen Prozess. Und wenn die Richter, es kann doch nicht sein, dass 17 Richter finden, das ist uns zu langsam, wir tun das jetzt weiterentwickeln. Das ist doch in einer Demokratie nicht möglich. Das wäre ja in dem Sinn müsste man sagen, das wäre ja so eine Art oder gerichtliche Diktatur, die man müsste einführen.
Sie haben vorher gesagt, Sie haben Angst, dass jetzt, wenn man jetzt sagt, wir tun das nicht akzeptieren oder wir tun es auch kritisieren, das ist nicht die Rolle der Legislative. Aber wer denn sonst, wenn man sich einigen darauf, das Gericht hat Kompetenzen überschritten, hat Sachen gemacht, die eigentlich nicht seine Rolle ist. Also wer denn sonst soll korrigieren?
Es gibt ja keine Notwendigkeit, das zu machen im Moment. Das gibt es nicht. Also das ist jetzt der Fall, wo man wirklich muss sagen, es gibt Leute, die sich an mehreren stören. Aber da hat jetzt schon der Europäische Menschenrechtsgerichtshof einen Pfad eingeschlagen oder jetzt einen Entscheid gefällt, der sehr viele Fragezeichen ausgelöst hat. Es ist, also ich bin absolut der Meinung, Klimapolitik zu bestimmen, das ist ein demokratischer Prozess, den Politik muss machen, den wir zusammen mit der Bevölkerung machen, zum Glück in der Schweiz zusammen mit der Bevölkerung. Und es werden die Schritte definiert, wo die Bevölkerung sich darauf einigen kann, auch wenn die wissenschaftliche Notwendigkeit natürlich ganz andere ist. Und ich meine, ich kämpfe an vorderster Front dafür, dass man die wissenschaftlich basierten notwendige Massnahmen beschließt, aber das muss die Bevölkerung zusammen mit der Legislative und der Exekutive schauen, welchen Weg kann man einschlagen. Und das ist nicht am Gericht, das zu entscheiden. Und jetzt ist einfach die Frage, was macht man mit so einem Entscheid? Also den Entscheid kann man zur Kenntnis nehmen und aufzeigen, was man alles macht, ohne dass man gleichzeitig meiner Meinung nach muss als Legislative, also es ist jetzt in dieser Debatte, die man kann, in dieser Session, der ganze Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Frage gestellt worden, indem er zum Beispiel den Austritt gefordert hat. Das gibt natürlich auch nicht das erste Mal, aber ich sage, es hat eine Debatte darüber, über das gegeben. Und dann ist ja nachher immer die Frage, wie fest gibt man diesen Argument Raum? Also nachher ist ein Vorstoss ist eben, dass man ihn quasi daran erinnern soll, sich auf seine Kernaufgabe zurückbesinnen. Und das ist ein Geist von der Debatte, wo man natürlich in anderen Ländern sehr gern benutzt, weil man natürlich den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und Gerichtshof und Demokratie will schwächen. Es wird natürlich von gewissen Ländern grundsätzlich in Frage gestellt. Und wir leben in einer Zeit, wo schon demokratische Rechte sehr stark unter Druck kommen, wo Menschenrechte sehr stark unter Druck kommen. Also wir leben in vieler spannungsgeladeren Zeit als auch schon. Und ich erachte darum das als besonders heikel. Und ich mache einfach eine andere Beurteilung von der Situation. Aber ja.
Ich glaube einfach, oder ich bin ja, das ist jetzt ein halbes Jahr fast, wo wir, oder ja, ein halbes Jahr, wo wir über das diskutieren. Und ich bin ja x Veranstaltungen gewesen, wo man das diskutiert hat. Da jetzt immer da irgendwelche Klimaseniorinnen, wo mir irgendwie vorhalten, ich setze mich nicht fürs Klima ein. Und ich habe denen immer gesagt, und das regt mich am meisten auf, ich habe gesagt, wir diskutieren jetzt seit einem halben Jahr über die Legitimität vom Europäischen Gerichtshof. Aber wir haben letztes Jahr haben die ökologischen Kräfte die Wahlen verloren. Und jetzt haben wir die Biodiversitätsinitiative verloren. Und die Klimaseniorinnen, respektive die Umweltschutzorganisationen, die hinter dieser Klage gestanden sind, oder, die hat man ja nur vorgeschoben, die hätten ihren Einsatz gescheiter dafür verwendet, die Leute bei den Wahlen davon zu überzeugen, dass man ökologische Kräfte stärken muss. Und das Urteil, das macht sich ja kein Mensch eine Illusion. Tut das irgendetwas ändern in der Schweiz? Hat irgendeines Gefühl, wegen dem Urteil, wenn die Klimapolitik von der Schweiz sich ändern? Selbstverständlich nicht. Also von dem her diskutieren wir über etwas, das an und für sich nichts bringt, aber auf der anderen Seite unglaublich viel Schaden verursacht hat.
Also ist es am Schluss nicht gut für die Menschenrechte, das Urteil? Oder?
Nein, ich finde es eine Katastrophe. Und darum habe ich mich auch so, darum regt es mich so auf, weil ich, seit ich Jurist bin, verteidige ich das System vom Europäischen Gerichtshof. Das ist eine unglaubliche Errungenschaft. Und ich finde, es ärgert mich persönlich, dass 17 Richter in einer Arroganz, die nicht zu überbieten ist, und in einer Verhöhnung von ihrer eigenen Aufgabe und dieser ganzen Tradition das System derart in Frage stellen.
Haben Sie das Vertrauen ein bisschen verloren in den Gerichtshof?
Ja, total. Also muss ich sagen, total. Weil es ist, oder man kann ja als Jurist, ich bin ja selber Jurist, kann man ja über vieles diskutieren, ob jetzt der Tisch rund oder oval ist und was weiß ich was. Aber er ist definitiv nicht viereckig. Und irgendwo hat das einfach eine Grenze. Und von dem her muss ich sagen, was der Europäische Gerichtshof gemacht hat, das ist einfach seine Kompetenz in einer masslosen Arroganz überschreiten. Und das ärgert mich wirklich.
Ich finde einfach, ich kann den Ärger ja nachvollziehen, aber ich finde, es ist ganz schwierig, wenn man wegen einem solchen Entscheid eine ganze Institution aber in Frage stellt.
Es ist schon wieder ein neuer da.
Ja, aber nicht in diesem Ausmaß.
Also nein, das aber ist, es ist in der gleichen Art und Weise.
Und ich finde einfach, man darf auch den Blick für das Ganze nicht verlieren. Wir haben beide gesagt, was für eine wichtige Errungenschaft das ist in Europa. Wie wichtig das ist, auch zu anerkennen, dass die Grundrechte, man sich auf die geeinigt hat und dass es einen Gerichtshof gibt, der die bereit ist zu verteidigen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Wert dieser Institution jetzt nicht komplett in Frage stellt. Das ist, finde ich, wahnsinnig wichtig. Man kann sich empören und es gibt wirklich, das habe ich auch gesagt, ich finde, es hat wirklich problematische Aspekte drin in diesem Entscheid. Und es ist jetzt nicht so, ich zum Beispiel habe mich jetzt nicht wahnsinnig gefreut über den Entscheid, überhaupt nicht. Weil ich glaube, es macht für Klimaanliegen schwieriger. Weil es tut in der Bevölkerung etwas auslösen, wo nicht hilft, Lösungen zu finden im Klimaschutz. Weil im Klimaschutz müssen wir ja wie alle aber bereit sein für eine Veränderung. Und ich finde, das war nicht gut für den Entscheid.
Aber
und
das geht es gar nicht, oder? Das ist jetzt die Auswirkung, wo sie, oder genau, das Signal, wo sie das Gefühl haben, ist schon
aber
wäre gut oder wäre schlecht.
Aber ich finde, es ist. Und ich bin ja auch, ich kämpfe ja sehr für stabile Beziehungen zur Europäischen Union. Und das ist auch wenn das jetzt nichts mit dem zu tun hat, materiell, es tut in der Diskussion eine Emotionalität schüren. Quasi die sagen uns, was wir zu tun haben, wo nachher vermischt wird
mit den
anderen Diskussionen, die wir führen. Und das macht mir Sorge und das finde ich nicht gut. Aber ich glaube nicht, dass man mit der Reaktion, die das Parlament gezeigt hat, die Situation, die mir Sorgen macht, verbessert, sondern ich habe eher das Gefühl, dass das Gegenteil der Fall ist. Und dass man muss probieren, das grosse Ganze noch mal ein bisschen zu ordnen.
Also auch nicht förderlich für die EU-Debatte?
Nein, definitiv nicht. Also, das wird Auswirkungen haben. Weil, oder wir werden dann vor allem zum Beispiel über den Streitbeilegungsmechanismus diskutieren, wo man irgendeinen Mechanismus hat, wo der EuGH das europäische Recht ausleitet und dann gibt es irgendeine Kommission dazwischen. Und wenn man dann nachher versucht, die Leute zu beruhigen, indem man sagt, ja, aber das ist ja ganz harmlos und so weiter, dann werden natürlich die Gegner werden kommen und werden sagen, ja, das ist wieder ein europäischer Menschenrechtsgerichtshof, ganz harmlos, aber dann machen die plötzlich und wir wissen nicht was. Und von dem her wird das wird eine ganz schwierige Diskussion. Also da werden wir, sofern es überhaupt irgendwann einmal einen Abschluss von diesen Verhandlungen gibt, werden wir wahrscheinlich noch eine Menge Sendungen machen, wo wir über das diskutieren.
Ja, das machen wir. Aber jetzt bleiben wir noch mal schnell bei dieser Session. Und zwar zu einem weiteren Thema, das wir auch schon lange darüber diskutiert, nämlich der UNO-Migrationspakt. Also die Idee dahinter ist eigentlich, dass es einfacher werden würde, dass man die legale Migration herkriegt und sie sich weniger vermischt mit der illegalen, also vor allem mit der Wirtschaftsflüchtlingen, mit der illegalen Zuwanderung. Das ist aber genau der Punkt, wo Kritik ansetzt, wo sagt, hey, nein, wenn wir jetzt das so machen, dann machen wir Tür und Tor auf und dann vermischt sich erst recht alles.
Also, oder wir diskutieren ja jetzt seit 2015. Oder dort hat man so quasi, dort hat eigentlich der ganze Asylstrom angefangen. Und das hat jetzt eigentlich nie mehr aufgehört. Und seitdem diskutiert man darüber, was man machen soll. Und eigentlich gibt es einen Konsens international, dass das kein Land für sich lösen kann, sondern dass es international abgestimmt muss funktionieren. Und der Migrationspakt ist jetzt eine ganz harmlose Variante, wo man einfach ein paar Grundsätze hat festlegen. Und dazu kommt noch, dass er unverbindlich ist. Also man hat gesagt, man macht etwas, aber ihr müsst euch nicht dran halten.
Hat
es
ist keine nur, Konsequenzen
nein,
oder nichts?
Okay. Es ist nur, dass man einfach mal, das ist immer Schritt 1 im internationalen Recht, dass man mal sagt, man sagt einmal, was man theoretisch noch gut findet, und in der Phase 2 fangen wir dann an, langsam so ein bisschen die Sachen umzusetzen. Und jetzt ist aber genau die Diskussion mit drin, mit dem Europäischen Gerichtshof, wo man gesagt hat, ja, jetzt heisst es unverbindlich, aber was wissen wir, was nachher daraus wird, oder? Das sehen wir ja bei der EMRK. Und von dem her, ich bin Befürworter von dem Migrationspakt, weil die einzige Lösungsvariante, die wir haben in diesem Bereich, ist, dass man sich international abstimmt. Es wäre ein harmloser erster Schritt gewesen, aber das hat sich vermischt mit dieser Debatte und hat sich natürlich auch vermischt mit dem ganzen Asyl, sage jetzt mal, nein, nicht Problem, sondern mit der Situation, dass einfach die FDP und die Mitte das Gefühl haben, sie müssen die SVP überbieten in der SVP-Asyldebatte, weil sie Angst haben, dass sie sonst ihre Wählerinnen und Wähler verlieren.
Also, Tiana Moser, ein unverbindlicher Vertrag, ein erster Schritt, wo man hätte können Ja sagen können, sagt Daniel Josic. Wir haben gefunden, hat es nicht. Was sagen Sie?
Also es ist ein Lehrstück, ein Stück weit, wie jetzt das abgelaufen ist mit dem UNO-Migrationspakt. Weil man muss sehen, also die Schweizer auf internationaler Rolle ist das sehr prägend gewesen. Es waren Schweizer Diplomaten, gewesen, die das ausgearbeitet haben. Und es ist dann auch ein Stück weit in einer internationalen Kampagne dann zum Fall gebracht worden. Ich finde, man muss jetzt den Entscheid nicht dramatisieren. Das Parlament hat jetzt gesagt, das will, sie wollen, man will den nicht. Wir haben beide den unterstützt. Weil es sind erste Schritte, aber es ist ja, ich glaube, das muss man wie sich bewusst sein, weil die Debatte in der Politik läuft ja dort immer ein bisschen anders. Also Migration findet statt und das ist eine globale, eine internationale Herausforderung. Also die Schweiz kann die Migrationsherausforderung nicht allein lösen. Wir werden nie, sage ich jetzt mal, eine Mauer um die Schweiz herumbauen und sagen, da kann niemand mehr reinkommen. Also wir brauchen die Kooperation mit anderen Ländern. Das machen wir ja auch. Wir machen das ja vor allem auch mit den nächsten Ländern, mit der Europäischen Union. Und der UNO-Migrationspakt, der hat ganz viele Gefäße von der Zusammenarbeit. Und wir sind jetzt einfach bei gewissen Gefäßen nicht dabei. Also wenn es einen Erfahrungsaustausch gibt, wenn es darum geht, bei diesen Grundsätzen, wie will man jetzt da zusammenarbeiten international, Best Practices, wo die Schweiz ja auch sehr viel Know-how hat, wo vielleicht könnte teilweise zu einer Verbesserung der Situation beitragen. Wir wollen ja zum Beispiel Migrationsabkommen machen, damit wir Leute, die nicht in der Schweiz bleiben dürfen, auch wieder gehen müssen. Da sitzt man in verschiedenen Gremien mit am Tisch und das Parlament hat jetzt gesagt, wir wollen dort nicht am Tisch sitzen, weil wir Angst haben vor den zukünftigen Entwicklungen. Das ist jetzt, es wird wieder andere Gefäße geben. Ich bedauere das. Ich habe das Gefühl, wir könnten mehr im Interesse von unserem Land handeln, wenn wir an verschiedenen, bei all diesen internationalen Absprachen können mitreden können. Jetzt hat man da ein Nein eingelegt. Es werden wieder nächste Projekte kommen, wo man wird probieren, eine Zusammenarbeit zu finden.
Hätte dann so einen Beitritt allenfalls auch dazu beitragen, zum Beispiel für Gespräche in den Herkunftsländern? Das ist ja immer das grosse Thema, um auch abgelehnte Gesuche und Leute, die nicht bei uns bleiben können, wieder zurück in ihre Herkunftsländer bringen, wenn sie sie dann zurücknehmen.
Also ja, im Prinzip ja, aber man darf natürlich den Pakt wirklich nicht überschätzen.
Also der Gamechanger wäre es nicht gewesen?
Nein, es ist ein harmloser erster Schritt gewesen. Aber das ist im internationalen Recht so, dass man fängt mit Soft Law an, sogenanntes Soft Law, das heisst unverbindliches Recht, und versucht es nachher wieder in einzelnen Bereichen zu stärken und fester zu machen. Das sind immer Schritte, aber es wäre ein erster Schritt gewesen. Es ist natürlich so, wenn man den ersten Schritt nicht macht, macht man auch den zweiten nicht.
Oder aber insofern Instrument zusätzliche konkret hätten wir jetzt in dem Moment keine überkommen.
Nein, der Menschenrechtspakt, ich sage jetzt mal in der Argumentation mit anderen Ländern, Herkunftsländern, wäre das ein Argument gewesen, aber nicht der Gamechanger. Also die Welt hat sich nicht verändert wegen dem. Weder positiv noch negativ, muss man sagen.
Gleich? Also hat es dann keine Konsequenzen? Sie sagen einfach, wir sitzen nicht am Tisch. Aber wenn ich jetzt Daniel Josic zuschaue, hätte es auch nicht viel gebracht, wenn wir an dem Tisch gesessen wären?
Also es wäre für die Zusammenarbeit förderlich gewesen, auf internationaler Ebene, aber auch wenn man mit einzelnen Ländern Gespräche hat, um Lösungen zu finden. Zum Beispiel, es geht ja vor allem um die legale Migration selbstverständlich, aber dann kann man natürlich auch die illegale Migration ein Stück weit bekämpfen. Und wenn man jetzt mit gewissen Ländern eine Lösung suchen, Senegal, weiss ich was, dann hat man dort einfach ein Kanal. Also wir tun ja, sage ich jetzt mal, wenn man politisch, wenn lobbyiert wird, wenn wir im Austausch sind mit Interessensverbänden, dann redet man nicht nur miteinander, wenn es gerade ein akutes Problem gibt, das brennt für einen Sektor, sondern man tut eine Beziehungspflege haben, wo man am Schluss ein gegenseitiges Verständnis hat für die Herausforderungen in der Politik und vielleicht im Themenbereich, um nachher, wenn es wirklich konkrete Fragestellungen gibt, eine Lösung zu finden. Und das ist mit Ländern ein bisschen ähnlich. Und das ist gefäss von der Zusammenarbeit jetzt auf internationaler Ebene, unter anderem im Migrationsbereich. Ich finde, für die Schweiz wäre es ein Vorteil gewesen. Es ist kein Weltuntergang. Wir haben gute Zusammenarbeit. Wir werden jetzt ein paar andere Kanäle suchen müssen. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach vorwärts schauen.
Zum Schluss, Daniel Josic, im Nationalrat hat ein Thema vor allem bewegt, das auch schon lange auf der politischen Agenda steht, nämlich die Individualbesteuerung. Also jede Person soll eine Steuererklärung ausfüllen, losgelöst von ihrem Zivilstand. Kommt man das eigentlich mit über, was die andere Kammer macht? Oder wenn sie so, ich sage jetzt mal, halt auch medial sehr spannend ist? Oder ist man während dieser Session halt schon vor allem fokussiert auf die eigenen Themen?
Also es ist natürlich schon so, dass man, wie soll ich sagen, die beiden Kammern sind unabhängig. Das heisst, wir sind eigentlich mit unseren beschäftigt, aber wir lesen die alle Zeitung und insofern weiss ich immer am nächsten Tag, was der Nationalrat am Tag vorher gemacht hat, in der Regel. Also das ist ein wahnsinnig fundamentaler Entscheid. Aber es ist schon so, man ist ein bisschen bei sich, das stimmt.
Gut, aber interessiert es einem ja auch, weil grundsätzlich ihr euch ja dann auch damit beschäftigen.
Ja, natürlich. Also man schaut natürlich schon, was die anderen machen. Einfach, wie soll ich sagen, wenn ich im Ständerat bin, kann ich nicht gleichzeitig schauen, was im Nationalrat passiert.
Aber Sie haben natürlich persönlich als Daniel Josic eine Meinung zu einer Individualbesteuerung.
Ja, natürlich. Ich bin sogar im Komitee von der Initiative für Individualbesteuerung.
Also nein, bei der FDP-Fraueninitiative?
Ja, ja. Ja, so, man kann ja, es spielt ja keine Rolle, wer etwas Gescheites macht.
Oder? Nein, es gibt ja verschiedene Initiativen, um Fragen.
Nein, bei der FDP ist auch eine Initiative. Und ich habe das immer unterstützt. Ich finde das richtig. Nur, ich glaube, es ist eben trügerisch, was Sie vorher gesagt haben. Sie haben gesagt, Individualbesteuerung bedeutet, dass jeder eine eigene Steuererklärung macht. Das ist nicht Individualbesteuerung. So. Individualbesteuerung bedeutet, dass jeder individuell Steuern zahlt. Gut. Und das ist ein bisschen das, was mich
jetzt an dieser Lösung... Steuererklärung dann muss machen, oder?
Ja, nicht unbedingt. Es gibt ja auch andere Modelle. Und da frage ich mich ein bisschen, oder wenn Sie sich überlegen, Sie sind jetzt ein Ehepaar, oder haben zum Beispiel haben Sie einen Fernsehsender und das Velo und Auto und so, dann müssen Sie ja über alles diskutieren. Du hast jetzt das oder ich zur Hälfte. Also ich habe das Gefühl, das mit diesen beiden Steuererklärungen, das wird wahnsinnig kommen. Es tönt schön, aber erstens mal, wer macht schon gerne Steuererklärungen? Also man muss dann, bis jetzt hat man eine gemacht pro Familie, nachher muss man zwei machen pro Familie.
Gut, im Konkubinat wäre es ja auch.
Ja, ja, gut.
Also
ja,
genau
gut.
Die gleiche Situation,
umgeheiratet sind die gleichen Fragen. Es geht ja um Heiratsstrafe und nicht um Ledigerstrafe. Und das Zweite ist, man muss ja dann, das sind ja dann Abgrenzungsfragen. Also ich sehe das ja nur schon, wenn man geschieden ist, zum Beispiel, muss man ja zwei Steuererklärungen machen. Und es wird immer wahnsinnig kompliziert, weil man einen gewissen Überschneidungsbereich hat, wo man immer muss wissen, also du hast jetzt das du in die Steuererklärung oder ich oder wie machen wir das oder halbieren wir das. Und von dem her habe ich das Gefühl, die Gefahr ist ein bisschen, dass man mit dieser Lösung vom Nationalrat eine wahnsinnige Bürokratie auslöst, die wahnsinnig viel kostet. Und ich glaube, es gibt einfachere Lösungen, um die Individualbesteuerung zu machen.
Also, ganz viele Sachen gehört. Jetzt.
Ich finde, es ist ein extrem wichtiger Schritt, den wir jetzt endlich machen als Gesellschaft. Das ist meiner Meinung nach etwas vom Natürlichsten, dass man Personen, wenn sie erwerbstätig sind, auch individuell besteuern. Und es hat natürlich, und ich glaube, da darf man auch da, darf man das grosse Ganze nicht aus dem Auge verlieren. Es hat schlussendlich, haben wir in der Schweiz ja die Situation, dass sich für viele Familien nicht wirklich für beide die Erwerbstätigkeit lohnt, sondern dass man Prozente abnimmt, unter anderem, es hat mit verschiedenen Faktoren zu, es hat mit den Kita-Kosten etc. zu, aber es hat auch zu tun mit der Progression in der Besteuerung, weil die zwei Einkommen dann zusammengerechnet werden und man in eine höhere Progression hineinkommt. Und dem kann man mit der Individualbesteuerung entgegenwirken. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft diesen Schritt machen, weil es ist schlussendlich Ausdruck von einer liberalen Gesellschaft, dass man sagt, es soll sich Erwerbstätigkeit in unserem Land lohnen. Wir haben eine grosse Diskussion um Migration, wir haben eine grosse Diskussion um Fachkräftemangel. Und man weiss, dass es doch einen rechten Anteil gibt von der Bevölkerung, wo, wenn die Situation aus verschiedenen Gründen besser wäre, kostenmäßig, aber auch teilweise infrastrukturfragenmäßig, dann wäre die Erwerbstätigkeit höher.
Also und ich glaube, wegen dem nicht gehen arbeiten oder nicht mehr arbeiten.
Mhm. Weil es doch teilweise die Frage gibt, soll ich jetzt 40% arbeiten oder soll ich jetzt 60% oder soll ich 80% arbeiten als zweite Einkommen? Und wenn natürlich dann der Zusatzerwerb mehr oder weniger über Progression wieder verschwindet und über Kita-Kosten auch noch verschwindet, dann ist natürlich das einfach ganz schlicht und einfach ein negativer Arbeitsanreiz. Und ich glaube, das kann in unserem Land nicht die volkswirtschaftliche Aussage sein, dass man das wieder wegbesteuert. Das ist eine Befürwortung eigentlich von einer Familienstruktur, wo ich finde, sollte eigentlich jedem Einzelnen überlassen, wie er sein Leben leben will. Und es gibt Leute, die wegen dem im Konkubinat leben. Ich glaube, das muss jeder selbst wissen, was Heirat bedeutet, ob es eine emotionale Frage ist, ob es eine rechtliche Frage ist oder ob man die Steuerfrage höher gewichtet. Ich möchte einfach, dass wir als Staat eine neutrale Haltung haben gegenüber der Familienform. Und das wäre eigentlich dann über die Individualbesteuerung eben so der Fall.
Also gut, aber so ein Argument, Dani Lusic, können Sie ja nicht einfach ich sage jetzt, killen wäre das harte Wort, mit sagen, zu viel Bürokratie und das können wir dann nicht machen und viel Nein. Administration. Also müssen wir doch eine Lösung finden.
Ja, natürlich. Darum habe ich ja gesagt, ich bin im Komitee.
Einfach noch nicht. Also die Umsetzung ist noch nicht die richtige.
Es geht ja nur um die Frage, wie machen wir das? Muss jetzt wirklich jeder eine eigene Steuererklärung machen? Weil, sind wir doch ehrlich, eine eigene Steuererklärung ist ja nicht die Realität. Es ist ja nicht so, dass wenn zwei verheiratet sind oder in Konkubinat zusammenleben, dass die sagen, okay, ich kaufe mein Joghurt, meine Milch, schreibt die an mit dem Post-it, die früher in der WG. Und das ist das, was ich. Und mein Mann oder meine Frau kauft. Nein, die kauft auch ihre Milch und auch ihr Joghurt und ich in mein. Oder man wohnt ja zusammen. Das ist ja schon eine Realität. Und jetzt muss man plötzlich eine Steuererklärung machen, die man so tut, wie wenn man quasi nicht zusammen wohnen würde. Ich sage, das ist nicht die Realität. Und es gibt ja verschiedenste Modelle. Ich glaube, der Nationalrat hat vier verschiedene diskutiert. Ich sage nur, ich bin dafür für Individualbesteuerung. Ich habe alles unterschrieben, was Jana Moser gesagt hat. Aber bei der Umsetzung bin ich jetzt noch nicht ganz überzeugt.
Wir werden nicht das letzte Mal über das reden, weil es kommt ja in den Ständerat. Aber eine Frage zum Schluss interessiert natürlich schon noch. Ihr seid beides Standesvertreter. Und neben der Umsetzung und komplizierten und administrativen Aufwand kommt natürlich auch die Finanzdirektoren vom Kanton, die sagen, ja, hey, aber das kostet auch etwas. Wie fest sitzt du in den Stocken schon im Nacken?
Also bis jetzt geht es noch. Und der Ernst Stocker ist ja, wie soll ich sagen, sehr umgänglich. Mit ihm kann man das gut diskutieren. Aber ja, das ist natürlich ein Thema. Also, Diana Moser hat ja zu Recht gesagt, die Heiratsstrafe bedeutet ja, dass man in eine Progression kommt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder alle zahlen mehr Steuern, dass es ausgeglichen ist, oder man nimmt das eben weg und dann fällt das natürlich weg. Aber anders bringt man Gerechtigkeit
nicht an. Und da fehlt aber etwas. Zu dem, was wir jetzt haben.
Ja, natürlich.
Aber es ist ganz Achtung. Wichtig, es gibt natürlich dynamische Effekte. Also man geht davon aus, die Berechnungen zeigen, dass nach einer gewissen Zeit sollte es dann mehr oder weniger kostenneutral sein.
Weil also die Frauen wieder mehr natürlich. Zum Beispiel oder zweit verdienen.
Also man nimmt ja jetzt eigentlich die negativen Erwerbsanreize, wie man denen sagt, will man rausnehmen. Das macht natürlich nicht so und am nächsten Tag ist das geregelt. Aber ich finde es ganz wichtig, dass es eben nicht einfach isoliert betrachtet wird. Und ich habe vorher noch die Migrationsfrage angesprochen, oder? Also, wir möchten ja das eigene Fachkräftepotenzial nutzen. Wir haben ja Leute, die wir ausbilden und die teilweise nicht erwerbstätig sind. Vielleicht wollen sie nicht, aber man sollte zumindest nicht nur als Staat sagen, schafft bitte nicht. Und das würde natürlich dort einfach eine Veränderung bringen. Und darum muss man schauen mit den Kosten, muss man schauen, was der Preisschild ist von der Vorlage, aber auch mit berücksichtigen, was ist denn die Ausgangslage in 5 bis 10 Jahren später.
Ich kann das absolut unterschreiben. Ich glaube, das muss man ein bisschen so anschauen. Und der Ernst Stocker hat ja auch schon Steuerreduktionen in anderen Bereichen gefordert, ja. Zum Beispiel die Woche.
Ja, Unternehmenssteuer, das ist
ja denkt, ich habe nichts dagegen. Ich finde, er hat absolut recht. Aber da kann man nicht plötzlich so tun, wenn es unmöglich wäre. Oder?
Also gut, wir werden über das diskutieren, weil die Vorlage kommt ja auch zu uns. Ständerab, vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Daniel Josic, Tiana Moser. Ein Rückblick auf ein paar wichtige Geschäfte aus der Herbstsession mit unseren beiden Zürcher Ständeräten, mit der Tiana Moser von der GLP und Daniel Josic von der SP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.